Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir zu Gast der Spieler 3. Guten Morgen, schön, dass du mal wieder dabei bist.
Hallo!
Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile jetzt. Du bist Blogger auf jeden Fall. Wir kennen uns von Urzeiten, du bist bei Superlevel auch, du schreibst bei allerlei Blei und ich glaube, dieses Spiel finden wir beide ganz nett, oder? Massive Chalice.
Ja.
Erzähl doch mal in einem kurzen Anflug von Kreativität, um was es bei diesem Spiel geht.
In diesem Spiel geht es um einen gigantischen Kelch, der namensgebende Kelch, der mit zwei Stimmen zu dir spricht. Du bist der unsterbliche König eines Königreiches, das von einer unbegreifbaren Macht angegriffen wird, und zwar von allen Seiten. Und du versuchst, diese Macht 300 Jahre lang zurückzuschlagen, denn dann ist dieser magische Kelch so aufgeladen, dass er mit einem Schlag den gesamten Gegner zerstören kann.
Yay! In letzter Zeit häufen sich Spiele mit dem Ziel, einen kompletten Völkermord irgendwie hinzulegen, oder? Das wird überhaupt nicht hinterfragt, ob die vielleicht auch eine Berechtigung haben zu leben.
Nee, richtig. Eigentlich ist ja auch fast jedes Spiel Propaganda für die eine Seite.
Man spielt halt immer nur die eine Seite, ja.
Genau, ich fände es halt wie spannend wäre das mal, eine Assassin's Creed-Seite von der Templar-Seite zu spielen.
Ja, das gibt's ja sogar. Es gibt auch dieses Assassin's Creed Rogue. Da spielt man auch eine Zeit lang eine andere Seite. Und ohne was zu spoilern, es gab auch einen der großen Teile, wo das auch so ein kleiner Twist war, dass man dann auf einmal auf der Templer-Seite war.
Ja, okay. Nicht spoilern, ich habe letztes Mal Ärger gekriegt.
Ja. So, Massive Chalice ist ein Kickstarter-Projekt gewesen von Double Fine. Bin Backer gewesen, hab aber die Version gar nicht gespielt, sondern hab dann freudigerweise gesehen, dass Massive Chalice in der Xbox Live Gold Programm irgendwie, da gibt es immer ein Spiel pro Monat, was man umsonst runterladen kann, wenn man Goldmitglied ist. Und da kam das dann auch auf einmal. Wurde direkt ein Jahr gestartet, nachdem Double Fine dieses Adventure gestartet hatte. Und ich weiß nicht, ob du die Kampagne dazu gesehen hast, ob du es da schon wahrgenommen hast, aber der Aufruf zu Massive Chalice, das Video war großartig.
Nee, ich hatte es grob mitgekriegt, dass es irgendwie Richtung strategisch Rollenspiel-Elemente gedöns ging und dachte, sowas mag ich, aber irgendwie weiß ich nicht, ob die das hinkriegen, und hab's dann erstmal ad acta gelegt, weil ich sowieso bei Kickstarter damals noch ein bisschen skeptisch war, ob das alles was wird.
Ja, das war noch die Phase, wo ich noch Kickstarter-Projekte unterstützt habe, weil ich dachte, cool, das klingt nach einem Spiel, was genau für mich gemacht ist. Also einerseits eben war ich zu dem Zeitpunkt noch, oder jetzt auch noch, dass ich Double Fine zutraue, coole Sachen zu machen. Also zumindest so von der Kreativität und von der Art Direction. Und dann wurde mir eben in diesem sehr sympathischen Video mitgeteilt, dass sie ein Spiel machen möchten, was eine Mischung aus XCOM, vielleicht so ein bisschen Final Fantasy Tactic ist, Fire Emblem, und zusammen mit diesem eigentlich ganz coolen Ansatz, dass du nicht einzelne Truppen nur über ein paar Jahre begleitest, sondern deren kompletten Erbbaum, oder wie sagt man da? Stammbaum, danke. Den kompletten Stammbaum spielst. Also wie du gesagt hast, man spielt über 300 Jahre und die Helden, mit denen man in den Kampf zieht, die sterben die ganze Zeit weg, haben Nachfahren, mit denen du dann aber weiterkämpfst. Also du bist der Einzige, der unsterblich ist und alle anderen um dich herum sterben. Und das ist auch ein interessanter Aspekt oder so ein Metagame eigentlich von diesem Spiel. Neben der Rundenstrategie kümmerst du dich auch um dieses Königreich, welche Blutlinien quasi heiraten, welche Kinder dadurch gezeugt werden, welche Erbstücke weitergegeben werden. Und es klang auf dem Papier alles so, dass ich gesagt habe, geil, das will ich unterstützen, das will ich backen. Wann hast du denn davon erfahren, von dem Spiel? Erst jetzt, als es dann rauskam, oder?
Irgendwann auf Steam war es im Angebot, da habe ich es mir genauer angeguckt und dachte, nanu, das ist ja schon raus. Ich hatte es nicht wirklich mitgekriegt. Sah interessant aus und im Sale war es auch billig, aber ich habe es dann doch nicht gekauft, weil ich zu viele Spiele habe, und habe es jetzt auch mit dem Games for Gold gekriegt.
Ah ja, gut. Also auch auf der Xbox One gespielt dann, oder? Gab es das für 360 auch? Okay.
Nee, ich hab mir eine One gekauft.
Yay. Hey!
Für Rockband? Ja, das Ding ist, ich habe ja auf der 360 irgendwie für viele hundert Euro DLC gekauft. Und das Ding, du kannst ja im nächsten Rockband-Teil den DLC von dem alten Kram spielen.
Ah, okay.
Und eigentlich hätte ich lieber eine PS4 gehabt, aber weil ich den ganzen Kram schon auf der Xbox habe und das nicht übertragbar ist, dachte ich, na gut, jetzt habe ich eine Xbox.
Ja, aber siehst du, so bist du zu Massive Chalice gekommen.
Ja, genau. Insofern. Happy End.
Fangen wir mal mit dem Strategieteil an. Wie gefällt dir denn die Rundenstrategie? Also die Worte XCOM oder das Erbe vom XCOM da anzunehmen oder zu sagen, wir wollen so ein Spiel wie XCOM sein, ist ja schon ein recht hohes Ziel, ehrlich gesagt.
Ja, also ich würde sagen, also optisch, also vom Sichtwinkel und so ist es ja schon sehr ähnlich. So, du guckst von schräg oben auf deine Leute, bist immer in der Unterzahl und musst halt irgendwie versuchen, durch Fog of War und irgendwelche Krams, der im Weg steht, die Gegner zu finden und zu töten. Im Gegensatz zu, ja, es ist halt wesentlich minimalistischer als XCOM, würde ich sagen. Also sowohl was die Missionsziele angeht, das ist ja fast immer, töte alle Gegner einfach.
Also eigentlich immer, oder? Also manchmal kommt noch dazu, dass du irgendwie einen bestimmten Punkt verteidigen musst, aber hast du auch erst geschafft, wenn du alle erledigt hast.
Ja. Es gibt nie irgendwie ein Timelimit oder irgendwas.
Ja, genau.
Meine, dass es gibt manche Missionen, wo du bestimmte Einheiten beschützen musst von dir.
Weißt du, wenn du aber du musst sie halt beschützen und hast auch erst gewonnen, wenn du alles gesäubert hast. Also das
genau, aber ich weiß nicht, ob die Mission zu Ende ist, sobald die beiden sterben oder einer von beiden stirbt.
Das kann sein, ja, klar. Ja.
Die Aktionen, die jede einzelne Figur hat, sind wesentlich eingeschränkter. Also du hast halt nicht so ein großes Ausmaß an Aktionen, die du machen kannst. Es gibt nicht irgendwie hinknien, hinlegen oder sowas, was man von XCOM oder noch früher Jack the Lions oder so kennt.
Ja, es gibt auch keine Höhenunterschiede oder so.
Genau.
Es gibt ein paar Hindernisse, aber im Endeffekt hast du drei Sorten von Einheiten. Du hast die Nahkampfeinheit, die haben so einen riesen Baumstamm, den sie in die Gegner rammen. Du hast Bogenschützen und du hast Alchemisten, heißen die, glaube ich, auf Deutsch.
Genau.
Die Bomber quasi, also die werfen Granaten im Endeffekt. Ja. Das sind halt so kleine Säurebehälter oder kannst du unterschiedlich ausstatten.
Und
aber mit diesen drei Einheiten kommst du klar eigentlich.
Genau, und jede dieser Einheiten hat jeweils noch zwei Unterarten. Und da kommen wir halt zu diesem Mendel Vermählungsgedöns. Also das quasi hast du einen normalen Jäger, nennen sich die Fernkämpfer, oder du hast den halt einen Jäger mit einem Nahkämpfer gekreuzt, dann ist das halt ein Fernkämpfer. Und dann kommt es halt auch immer drauf an, das ist halt eigentlich wesentlich komplizierter, als ich am Anfang dachte, weil der Vater gibt halt irgendwie die Form vor, also mit welche Waffen die benutzen und
der Regent,
ja. Genau, der Regent, das kann ja auch die Frau sein, das kannst du dir aussuchen. Und der Partner sagt dann halt, inwiefern diese Form halt modifiziert wird. So dass du halt insgesamt 9 verschiedene Charakterklassen hast im Endeffekt.
Genau, und die haben dann, also es sieht im ersten Moment ein bisschen komplizierter noch aus, weil die auch noch so verschiedene Eigenschaften haben. Also die Charaktere können so Eigenschaften haben wie, was weiß ich, mutig oder schüchtern, schlag mich tot, also ganz viele so Attribute,
genau,
die sich so dann auch so durch, genau, die sich dann auch durchvererben und so weiter. Und durch bestimmte Ereignisse können die auch eben neue Eigenschaften dazukriegen. Ich habe aber nicht so richtig gemerkt, dass die sich krass auswirken. Also die Waffenart und was für ein Kämpfertyp sie sind, das merkst du auf dem Schlachtfeld natürlich sehr. Auch wenn du so wie ich den Fehler machst, keine Jäger irgendwo als Regent einzusetzen, weil du die alle im Kampf haben willst, dann werden die alle 80 und sterben dir weg und du stellst fest, du hast keine Jäger mehr und kannst deswegen auch keine Jäger mehr gebären. Weil die Kinder sich nicht einen Beruf aussuchen, sondern eben wirklich nur diese Klassen annehmen, die auch ihre Eltern dann vorgeben. Und dann stehst du erstmal so in der Zwickmühle. Also, aber diese Eigenschaften, die wirken sich nicht so krass aus, habe ich das Gefühl.
Unterschiedlich. Also das Problem ist halt, manche Sachen werden halt tatsächlich vererbt von diesen Eigenschaften. Und ich hatte dann halt irgendwann, alle meine Nahkämpfer waren Alkoholiker. Und das war halt teilweise echt frustrierend, weil die dann einfach konstant daneben gehauen haben. Ja. Oder ja, nee, das war unschön.
Da hatte ich aber ein Achievement sogar. Ich habe mit einem Alkoholiker 3 Monster in einem Kampf weggeschlagen und dann gab es ein Achievement dafür immerhin. Und in dem Moment habe ich erst kapiert, dass ich einen Alkoholiker als Eigenschaft habe. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Also man kann sich da bisschen reinfuchsen.
Die Eigenschaften sind auch sehr unterschiedlich. Also manche sind halt wirklich nur ein kleiner Bonus oder so. Aber es gibt Eigenschaften wie zum Beispiel, das ist mir halt direkt vor der letzten Mission passiert und waren irgendwie 3 meiner wichtigsten Leute, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, wahrscheinlich irgendwas mit ihm wurde das Herz gebrochen oder sowas. Und dann hatten die plötzlich anstatt 90 nur noch 50% Wahrscheinlichkeit zu treffen und sind nur noch 2 Schritte gegangen. Und ich dachte, oh Gott, was ist hier los? Wie soll ich das schaffen? Also
Weil sie Liebeskummer oder Depression oder was hatten die dann?
Mm, genau.
Ja, okay. Ja, also da kann man drauf achten. Wenn man nicht genau hinschaut, wundert man sich halt höchstens im Kampf, wie du gerade gesagt hast, warum manche Figuren deutlich weniger weit laufen zum Beispiel. Und dann kannst du halt in die Details reingehen und dann fällt dir auf, okay, die haben irgendwie eine beschissene Eigenschaft.
Genau, Arthritis.
Aber es steht nicht so groß im Mittelpunkt, wie es eigentlich dieses Spiel erstmal so andeutet, dass es irgendwie wichtig wäre. Also man kommt auch gut durch das Spiel durch, ohne da groß drauf zu achten, indem man einfach irgendwie wahllos Leute miteinander verheiratet. Ich habe meistens immer nur darauf geachtet, dass die möglichst jung sind, aber nicht zu jung. Und dass sie, dass halt die Klassen dabei rauskommen, die ich gerne jetzt hätte für die nächsten Jahre.
Ich musste bei mir dann feststellen, dass ich relativ schnell zu so einem ganz fürchterlich ekligen Eugenik-Typen wurde. Weil manchmal hast du aber auch keine Wahl. Dann kriegst du dann, der einzige lebende Erbe ist dann irgendwie ein 7-jähriges Kind und dann die einzige Frau, die du daneben stellen kannst, ist dann eine 50-jährige. Ja. Und du denkst so, Mann, das könnte die Oma sein, aber mir hilft nichts. Die Blutlinie muss weitergehen.
Ja.
Noch ekliger ist es dann natürlich andersrum, wenn du irgendwie so ein 16-jähriges Mädchen mit einem 60-Jährigen hast. Aber es geht um die Blutlinie, da können wir keine Rücksicht drauf nehmen. Sorry.
Ja, es wird am Anfang ja auch kommentiert von dem Kelch. Also der Kelch, wenn man das Cover gesehen hat, es ist wie so eine optische Illusion. Der Kelch ist quasi in der Mitte. Wenn du aber quasi den Kelch andersrum anguckst, so vom Augenbild, dann siehst du auch zwei Gesichter in diesem Kelch, links und rechts. Und die kommentieren das gesamte Spiel hinweg, deine Entscheidungen und dem Kampf. Das ist so typisch Double Fine eigentlich, der Humor, weil die sich auch so, ja, wie so guter Engel, böser Engel auf deinen Schultern quasi dir so über die, ja, so reinreden oder dir kommentieren. Das finde ich ganz nett. Und die kommentieren dann eben auch solche Sachen wie, ja, ist egal, wie das jetzt aussieht, aber es gehört halt jetzt einfach so zur Blutlinie, dass es hier weitergeht. Aber man kann mit Minderjährigen keine Kinder kriegen, immerhin.
Nee, genau, die müssen irgendwie 16 werden, glaube ich, bevor es losgeht.
Und es ist auch egal, ob, weil du schon gesagt hast, Regent, also du kannst sowohl die Männer als auch die Frauen als König einsetzen in den jeweiligen Gebieten. Also man hat so eine Karte vor sich und um diese Blutlinien überhaupt, um überhaupt Kinder kriegen zu müssen, Kinder kriegen zu können, musst du Leute aus dem Schlachtfeld abziehen. Das ist auch eine ganz interessante Mechanik, wie ich finde. Also alle Leute, die du am Anfang hast, kannst du in den Kampf schicken. Wenn du aber sagst, okay, dieses Pärchen sollte jetzt eher dafür sorgen, Kinder zu kriegen, damit ich irgendwie mehr Jäger habe oder mehr Rammbaumfäller oder wie die Dinger heißen, dann musst du sie quasi abbestellen und in einen Turm setzen. Also du baust dann einen Turm, der dauert dann auch irgendwie 5, 6, 7 Jahre, je nach Zeitalter. Und in diesem Schloss, da herrschen die dann über diesen Landstrich. Und dann muss man auch immer abwägen. Also man kann sowohl die Leute in die Türme setzen, um Kinder zu kriegen. Dann gibt's nachher auch so Verbesserungsgebäude, damit deine Forschung schneller läuft, damit die Ausbildung der nachwachsenden Krieger irgendwie schneller funktioniert. Und immer wenn du Leute davon abziehst, hast du natürlich einen Bonus, wenn du erfahrene Leute dort einsetzt. Aber dann hast du sie ja nicht mehr auf dem Schlachtfeld.
Genau, da muss man halt immer ein bisschen gucken. Lohnt sich's jetzt schon, den noch mal länger kämpfen zu lassen oder will ich lieber viele schöne Kinder von ihm kriegen? typisch für Double Fine, die alten Social Justice Warriors, ist es ja auch, dass du tatsächlich auch zwei Frauen oder zwei Männer zu Regenten machen kannst. Die kriegen dann natürlich keine Kinder biologisch, aber du kannst adoptieren.
Sehr schön, oder?
dann hast du natürlich, können die Kinder lernen dann natürlich trotzdem den Beruf der Eltern und nehmen deren Eigenschaften an oder so. Das ist dann, glaube ich, mehr mit antrainieren.
Aber wirklich oft habe ich das auch nicht gemacht. Ich habe es einmal gemacht, um es auszuprobieren, aber das Adoptieren läuft dann halt leider nicht von alleine. Wenn du einen Mann und Frau einsetzt. Ja, wenn du Mann,
aber
Frau
einsetzt. Aber schön, dass man es macht.
Ja, aber das ist halt, dieser Automatismus fehlt natürlich. Also wenn du Mann, Frau einsetzt, dann kommen die Kinder von alleine. Bis das Adoptieren musst du quasi als Ersatz machen fürs Forschen. Wie in echt.
In echt läuft das auch nicht von alleine. Da muss man sich auch drum kümmern, dann ist teuer.
Also von daher ist es eigentlich keine Option, es ist wirklich nur so drin, damit sie sich diesen Vorwurf nicht gefallen lassen müssen, wie zum Beispiel dieses Fallout Shelter, wo ja wirklich auch dann die Kritik kam, dass die Frauen nur noch als Gebärmaschinen irgendwie hingestellt werden.
Würde ich gar nicht zwingend sagen. Zum Beispiel bei meinem vorletzten Spiel hatte ich in meinem gesamten ersten Team eine Frau.
Mhm.
So, und dann musste ich zwangsläufig zwei Männer zusammentun und dann adoptieren, weil, sonst mit einer Frau kommst du halt nicht weit.
Ja. Es wird aber auch nicht gefragt, ob die schwul sind. Also ich meine, es wird auch nicht gefragt, ob sie heiraten möchten oder ob sie Kinder möchten.
Du musst dann halt.
Du hast halt ein schwules Königspaar da, das ist dann halt so. Die werden da auch nicht gefragt. Nee. Da wird nicht diskriminiert bei der Zwangsehe.
Also wir können ja nochmal kurz zusammenfassen, wie das Spiel jetzt eigentlich wirklich läuft, was man tatsächlich macht. Wir hatten ja kurz den Kampf schon angesprochen. Mhm. Es gibt 7 verschiedene Gegnerarten, davon sind aber nie alle gleichzeitig im Spiel. Meistens hat man nur so 2 oder 3. Und die sind sehr unterschiedlich brauchen unterschiedliche Strategien und im Idealfall auch unterschiedliche Einheiten, mit denen man gegen die kämpft. Dir wird am Anfang auch gesagt, gegen wen was du kämpfen musst, also man wird da nicht überrascht. Außerhalb dieses das Ding ist halt diese The Cadence nennen die sich halt die Gegner, die greifen immer 2 Gebiete deines Landes gleichzeitig an. Das heißt, du musst dich entscheiden, wo du verteidigen willst. Das andere wird dann automatisch korrumpiert.
Ja.
Sobald irgendein Landstrich 3-mal korrumpiert wurde, wird er vernichtet und die Cadence kommt näher an deine Hauptstadt ran.
Ja, und leider auch die Gebäude, die dort sind. Also genau. Man muss auch so immer so ein bisschen abwägen. Lasse ich hier nochmal einen Fäulnis, heißt es auf Deutsch, Punkt zu, weil der hatten erst einen, weil da drüben bricht mir sonst das Gebäude weg und so. Also das ist ganz, ganz interessant auf jeden Fall. Ja.
Zwischen den Angriffen kannst du forschen und sonst eigentlich nicht viel machen. Mhm. Du hast halt die Wahl, ob du halt irgendwie neue Gegenstände für deine Leute erforscht, also neue Waffen oder irgendwie Lebenstränke oder sowas.
Oder Rüstung.
Genau, oder neue Rüstung oder die besser ausbildest, dass sie mehr Schaden machen. Ob du ein Gebäude baust, wie halt zum Beispiel die Burgen, wo halt die Kinder dann im Endeffekt rauskommen. oder halt die Gebäude, von denen du eben sprachst, halt die Forschung beschleunigen oder deine Mannschaft besser trainieren. Und ansonsten guckst du eigentlich nur zu, wie dir die Leute wegsterben und wartest, bis der nächste Angriff kommt.
Genau, man hat dann immer so eine Taste für Zeit weiterlaufen lassen. Und dann sieht man diese Zeitachse. Genau. Und dann sieht man halt so kleine Icons, wie Kinder geboren werden oder wie eben Leute sterben. Und zufällig kommen dann ab und zu mal so Zufallsereignisse. Da ploppt dann so ein Dialog auf. Und während du die ganze Zeit so auf dieser Vogelperspektive bist und wirklich nur die ganz großen Entscheidungen in deinem Land siehst, da bewegt sich ja nichts. Es ist jetzt nicht so eine Karte wie bei Siedler, dass man irgendwie Leute rumlaufen sieht, sondern es ist immerhin immer noch sehr abstrakt. Also du siehst wirklich nur wie so eine Risikokarte, wie so ein Brettspielfeld eigentlich mit diesen Türmen, mehr passiert da nicht. Und dann kommen aber so Pop-ups hoch mit wirklich so ganz kleinteiligen Entscheidungen, fand ich. Also da kommt dann wirklich so eine kleine Geschichte, da ist dann ein alter Mann, kommt zu dir und sagt dir irgendwas und du kannst dann entscheiden, ob du diesem Mann glaubst, ob du ihn gleich irgendwie in Kerker schmeißt oder ob du einen deiner Leute quasi abbestellst, mit dem alten Mann mitzugehen, um diesem Ereignis nachzugehen. Also der hat dann irgendwas rausgefunden über die Fäulnis oder er will irgendwie auf Reise gehen oder irgendein Held kommt zu dir mit Weltschmerz und weiß nicht mehr, wo seine Zukunft liegt und möchte irgendwie 20 Jahre rumreisen, bevor er sich dann entscheidet, weiterzumachen. Das sind so ganz kleinteilige Entscheidungen dann, die dann immer so eine direkte Auswirkung haben. Entweder kriegt dein Held irgendwie ein neues Attribut oder er verliert was oder er kriegt Erfahrungspunkte oder er stirbt oder manchmal passiert auch einfach nichts. So.
Genau, aber ich finde, das frischt das Ganze ein bisschen auf.
Ja, aber es kommt selten, oder?
Geht. Also ja, vielleicht alle zwei Kämpfe oder so vielleicht.
Ja, genau. Also in der Zeitachse von diesen 300 Jahren vielleicht alle 20, 30 Jahre mal so.
Genau, und also Kämpfe kommen ungefähr alle 10 Jahre, alle 7 Jahre, je nachdem. Mhm. Aber also ich fand diese kleinen Dinger schon ganz interessant, weil oft waren dann halt auch wirklich schwere Fragen, wo du dann denkst, okay, das ist jetzt mein bester Held, will ich jetzt wirklich riskieren, den zu verlieren? Und da kann halt teilweise auch, wie heißt es, Verderben, Verderbnis?
Ich glaube Fäulnis oder so.
Ah, okay, also dadurch kann halt auch die Fäulnis in bestimmten Gebieten zunehmen und das kann natürlich einem ganz schön in die Hacken beißen, wenn man schon irgendwo 2 Punkte hat. Aber wie gesagt, dadurch, dass halt immer an 2 Orten oder später sogar an 3 Orten gleichzeitig angegriffen wird, kannst du halt nicht verhindern, dass sich die Fäulnis irgendwie verteilt. Also ein bisschen.
Bisschen Verlust ist immer.
Genau, genau.
Ja, man kann auch einen Kampf überspringen, um die Fäulnis dann quasi komplett auswirken zu lassen. Ich weiß nicht, warum man das tun sollte. Ich habe es nur am Ende. Im letzten Drittel habe ich das ein paar Mal gemacht, weil ich wirklich einfach dann nur noch, ich war im Jahr 280 oder so und ich wusste, da kommt bestimmt noch irgendwie was am Ende und dann habe ich den letzten Kampf übersprungen, weil ich dachte, ja gut, dann bricht mir halt dieses Landstück weg, ist mir jetzt auch egal, weil ich nicht nochmal einen zusätzlichen Kampf machen wollte und habe dann 2, 3 Kämpfe übersprungen. Es hat aber auch keine Drama.
Ja, so. Ich denke, es ist halt einfach, wenn du.
Ja.
Sorry, ich wollte ihn nicht unterbrechen.
Nee, es hat halt wirklich, also wenn du einen Landstrich verlierst, hast du halt einfach eine Fläche weniger, wo du irgendwas machen kannst, sprich nachfahren, gebären oder so. Aber jetzt einfach nur einen so einen Fäulnispunkt zu kriegen, ist jetzt nicht wirklich dramatisch. Erstmal. Genau.
Die äußeren Landstriche haben ja noch den Vorteil, dass sie dir einen Bonus verpassen jeweils. Mhm. Dass du dann meinetwegen bestimmte Einheiten stärker sind oder du schneller forscht oder sowas. Das ist auch immer zufällig verteilt. Einen Kampf aussetzen macht insofern Sinn, wenn du zum Beispiel gerade kaum Verteidiger hast oder kein Team, dem du zutraust, das zu schaffen, da du nicht fliehen kannst während einer Mission, macht es halt manchmal sehr mehr Sinn zu sagen, okay, ich lasse den Kampf aus und hab dann beim nächsten Kampf vielleicht ein paar mehr Kämpfer, die da irgendwas können.
Ja, stimmt, weil du vielleicht irgendwie ein paar 10-, 12-Jährige hast, die gerade erst noch wachsen müssen.
Ja, genau.
Ja, dann nimmt man lieber die Fäulnispunkte. Ja, das mit dem Fliehen ist ein valider Punkt, das stimmt. Weil wenn du mit 3 Kämpfern bloß in so einen Kampf gehst, wird schon deutlich schwieriger. Schwierigkeitsgrad, also du hast gesagt, die Kämpfe sind schon ein bisschen einfacher, so von der Komplexität sind sie nicht so umfangreich wie jetzt so ein XCOM. Man kann aber schon taktieren. Also man muss schon wirklich die Kämpfer auch richtig einsetzen. Wenn du jetzt mit einem Fernkämpfer natürlich nah rangehst, hast du halt einfach Pech. Oder wenn du deine 5 Granaten irgendwie zu früh verballerst und nicht genügend Feinde mitnimmst, kann das schon happig werden. Schön finde ich, dass es wirklich so ein Permadeath-Spiel auch ist. Also nicht nur die Charaktere sterben ja eben nicht nur durch Alter, sondern halt auch im Spiel. Du hast keine Möglichkeit, die wiederzubeleben oder so. Wer tot ist, ist einfach tot. Man kann zwar ein vorheriges Spiel laden, habe ich aber irgendwie nie gemacht, weil das nicht zum Spiel passt, finde ich. Und typisch XCOM ist auch dieser Iron-Man-Modus, dann hast du immer wirklich nur ein Save-Game, dann kommst du auch gar nicht in Versuchung. Würde ich auch empfehlen, dieses Spiel so zu spielen, weil das gehört einfach dazu, dass es einfach deine Geschichte, dein Imperium, deine Charaktere, die da halt sterben oder halt einen blöden Fehler gemacht haben. Mir sind auch manchmal Leute gestorben, weil ich vergessen habe, dass ich zum Beispiel so eine explosive Rüstung ausgerüstet habe. Dann habe ich die halt alle zueinander nah hingestellt und dann puff, 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 sind halt diese explosiven Rüstungen hochgegangen. Aber das gehört halt so dazu, ja, dass die sich halt einfach dumm benommen haben, beziehungsweise ja, ich sie schlecht sortiert habe.
Man kann sich wirklich gut selber ins Knie ficken bei dem Spiel. Also aus Versehen, dass halt, es kann halt ab und zu passieren, dass so ein Alchemist halt seinen Trank zu kurz wirft und die Hälfte des Teams wegsprengt. Ich hatte irgendwann einen Bogen gebaut, mit dem ich durch Gegner durchschießen kann und musste dann feststellen, dass ich damit auch durch eigene Einheiten durchschieße. Und das sind dann immer so Momente, wo du denkst, nein! Weil er ist dann ja, wie gesagt, ganz tot, so. Den kriegst du nicht wieder.
Und das war dann halt vielleicht gerade so ein Level 8er, der irgendwie auch diese Fähigkeiten schon freigeschaltet hatte.
Genau, das können wir vielleicht auch nochmal sagen.
Genau, weil die können richtig coole Sachen dann auch nach einer Weile machen. Also so ein Level 1 Charakter hat dann halt einfach nur die Fähigkeit schießen oder werfen oder rammen und nach, je nachdem wie lang dein Held Erfahrungspunkte sammelt, sind da schon auch ganz coole Sachen dabei, dass du da wirklich auch ein bisschen mehr taktieren kannst. Es tut dann halt immer extrem weh, wenn dann so ein Level 8 Charakter irgendwie stirbt, aber das macht halt auch den Reiz aus, dieses Spiels, ja.
Im Laufe der 300 Jahre, die halt vergehen, ist es ja auch schon so, dass der Grundlevel aller Figuren steigt. Also du hast, wenn du dann im Jahr 200 bist oder so, hast du keinen Charakter mit Level 2 mehr. Kinder wachsen dann auf und sind dann schon Level 5 oder was.
Ja, und du hast auch ein paar gute Items. Also die vererben ja dann auch immer gute Gegenstände wieder so weiter. Also genau, irgendwelche Spezialwaffen oder so.
Wenn sich halt ein Held halt irgendwie besonders gut im Kampf war und dann stirbt, dann wird halt quasi seine Lebenskraft in ein Relikt gesetzt. Es ist in meinen Fällen bisher immer eine Waffe, halt eine ganz normale Nahkampfwaffe, die dann halt aber plötzlich dann irgendwie kritischen Schaden machen kann oder vielleicht mehr Reichweite hat oder sowas. Und die wird halt in seiner Familie immer wieder vererbt. Also sobald halt der Träger des Relikts stirbt, wird halt ein anderes Familienmitglied dann der Träger von diesem Relikt. Und das Relikt selber kriegt auch Erfahrungspunkte. Das heißt, umso mehr du das einsetzt, umso stärker wird es halt. Und das lohnt wirklich. Also die Dinger.
Die sind wirklich gut, ja.
Ja.
Ist es eigentlich auch, wenn so einer stirbt auf dem Schlachtfeld, was passiert mit dem Relikt? Wird es dann auch weitergeerbt?
Ja, genau. Es sei denn, es gibt halt keinen mehr in der Familie. Dann wird es in den Kelch getan und ist weg. Für immer.
Ja, also diese Mechaniken sind schon wirklich cool und das macht die Kämpfe auch ein bisschen spannender. Allerdings fand ich es dann auf Dauer doch auch zu eintönig, ehrlich gesagt. Also ich mag so dieses Gesamtkonzept, aber über diese gesamten 200 Jahre hat mir irgendwie doch ein bisschen noch was gefehlt. Also ich mag diesen Ansatz mit dem Vererben, ich mag diesen Ansatz mit dem Permadeath, ich mag das auch, dass man so das Gefühl hat, die Kämpfe haben einen Grund, weil dieses Verteidigen funktioniert ja schon ganz gut, dass man eben immer so abwägen muss, wo verteidige ich jetzt, an welcher Linie. Die Feinde sind interessant, es sind wirklich unterschiedliche Feindklassen dabei, mit denen man unterschiedlich agieren muss. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, manche machen nach dem ersten Schaden sofort klappen so ein Schild, so eine Schildhaut hoch. Das heißt, du brauchst gar nicht ein zweites Mal angreifen. Manche Feinde musst du lieber gleich irgendwie auf der Entfernung zerstören, weil sie dann explodieren oder weil es halt so Harakiri-Einheiten sind. Das macht schon Spaß, mit denen zu agieren, aber über die gesamte Dauer des Spiels waren mir die Kämpfe dann einfach zu eintönig. Also da passiert dann irgendwann nichts mehr. Dann hast du zwar ein paar coole Helden, dann sterben die dir aber wieder weg, dann fängst du halt wieder von vorne an mit dem Leveln. Ich weiß nicht, was genau da fehlt, aber es hätte vielleicht noch ein paar unterschiedliche Arten von Missionen geben sollen oder so.
Ich würde, als wenn wir jetzt schon bei den Einheiten sind, auf jeden Fall noch die Wrinkler nennen oder Runzler, wie sie auf Deutsch lustigerweise heißen. Weil das ist eine Gegnerart, die sonst in eigentlich keinem anderen Spiel funktionieren würde. Das sind Nahkämpfer, die ziemlich viele Lebenspunkte haben. Und wenn die nah genug an deine Helden rankommen und sie angreifen, dann altern deine Helden.
Oh ja, das ist fies.
Und das ist halt wirklich übel in einem Spiel, wo die Lebenskraft deiner Helden und das Lebensalter deiner Helden echt eine wichtige Rolle spielt. Weil manchmal ist dann halt auch so, du hast vielleicht einen 50-Jährigen noch auf dem Feld, der wird von dem angegriffen und dann stirbt der an Altersschwäche, obwohl der noch 20, 30 Lebenspunkte hat oder was auch immer. Das, also generell alle Gegner, wir haben jetzt nicht alle aufgezählt oder so, aber die sind halt alle sehr unterschiedlich und sehr also muss man unterschiedlich bekämpfen und haben wirklich clevere Ideen dahinter. Das hat zum Beispiel ein Gegner, der halt super nervig ist, wenn man auf die nicht aufpasst, klaut die halt Erfahrungspunkte.
Oh ja,
halt
auch fies.
Gemein ist.
Dann sinkst du im Level. Mitten auf dem Spielfeld sinkst du im Level. Das ist echt fies. Aber ich hätte trotzdem, also irgendwann war ich's leid. Die Kämpfe ziehen sich dann auch so ein bisschen wie Kaugummi in die Länge, weil du dann immer weißt, oh, kommt jetzt der Screen, habe ich jetzt endlich alle weggeräumt und dann so, dann kommt doch noch irgendwie so ein Viech um die Ecke. Und die dauern auch dann einfach so ein Ticken zu lang manchmal. Dann sind da halt noch mal irgendwie 5 Gegner im Fog of War und du denkst dir so, oh, muss das jetzt sein? Ich würde jetzt eigentlich gerne lieber wissen, was jetzt noch passiert die nächsten 20 Jahre und würde gerne mal ein bisschen vorspulen. Ich glaube, es hätte schon was gebracht, wenn es einfach vielleicht so Missionen gegeben hätte mit einem klareren Ziel, dass du, was weiß ich, irgendwie Punkt A hin muss, wie bei XCOM. Da gibt's ja dann auch so diese Missionen, wo du dann halt im UFO irgendwie den Computer, das Terminal finden musst oder so.
Ja, aber gut, man darf auch nicht vergessen, dass es halt wesentlich geringeres Budget hat als
XCOM. Natürlich.
Es ist halt ein wesentlich kleineres Spiel. Und also ich denke, ich glaube, das ist halt von Person zu Person verschieden, ob das jetzt zu lang ist. Ich denke, es war schon eine gute Wahl, das Spiel halt wirklich knallhart auf 300 Jahre zu begrenzen. Dass es halt nicht irgendwie einen Endlos-Modus gibt oder irgendwas. Ja. Das macht einfach keinen Sinn in dem Spiel. Was ich halt nur jetzt aus Erfahrung sagen kann, also ich würde sogar zustimmen, dass es halt ein bisschen öde wird, gerade weil man dann auch relativ mächtig ist im späteren Verlauf. Auf höheren Schwierigkeitsgraden wünscht man sich diese Langeweile dann wieder herbei. Mhm. Weil wenn man die Gegner plötzlich nicht mehr mit einem Schuss platt machen kann und bei manchen Gegnern dann einfach das Gefühl hast, die kann ich mit diesen Einheiten gar nicht besiegen, dann, also ich hatte halt genau wie du auf normal gespielt und hatte es durch und dachte auch, naja, dann spielst du mal höchsten Schwierigkeitsgrad. Erstmal fängst du da gleich mit 5 Fäulnis. Mhm. 5 Fäulnispunkten an, sodass du halt schon von vornherein halt ganz schön im Nachgucken musst, wo verteidigst du jetzt wirklich. Und dann sind die Gegner halt so viel härter und schlagen dich mit, selbst die kleinsten Gegner schlagen dich mit 2 Angriffen tot. Und da kommt einfach keine Langeweile auf, weil du halt einfach ja, zu nichts kommst.
Also auch im Kampf meinst du jetzt auch die taktische Komponente.
Ja, also
du musst aber viel vorsichtiger spielen dann, ja.
Genau, also der Kampf ist halt der einzige Unterschied.
Ja. Naja, bei normal kannst du wirklich mit so einem Nahkämpfer kannst du einfach vorrennen in Fog of War und gucken, was da ist und dann ziehst du die anderen halt langsam nach. Das geht schon ganz gut, da kommst du relativ unbeschadet. Manchmal stirbt halt ein oder zwei Charaktere, aber
so eigentlich nur, wenn man nicht aufpasst.
Eigentlich nur durch eigene Fehler, ja, klar. Ja. Aber cooles Konzept auf jeden Fall. Ich meine, du hast gesagt, Budget 1,2 Millionen Dollar hatte das auf Kickstarter. Und dafür ist es schon beachtlich. Also es fühlt sich schon nicht mehr ganz wie so ein kleines Indie-Spiel an, auch wenn Double Fine ja immer noch so quasi noch quasi als Independent Studio gilt, aber es fühlt sich schon nach einem richtig coolen großen Spiel an, aber hat noch so diesen Indie-Charme irgendwie. Weißt du, wie ich meine?
Also ja, es ist genau, so, irgendwie genau so ein Mittelding, da müssen wir einen Begriff finden.
Ein Double A.
Ja, irgendwie sowas. Also es, und es ist halt, was ich bei Spielen immer mag, es ist halt sehr fokussiert. So, du hast diesen Taktik-Part und sonst nichts. Und wenn dir das nicht gefällt, dann solltest du es nicht spielen, weil es gibt da nichts zu sammeln. Es gibt keine Collectibles, es gibt keine irgendwie nichts freizuschalten, keine anderen Modi oder irgendwas. Nee, nee, es ist genau dieses Spiel und wenn du das magst, also
man dann muss, man muss schon wirklich Rundenstrategie sehr mögen. Das,
ja, auf jeden Fall.
Dann ist es ein sehr, sehr interessanter Titel, weil es halt viele Dinge anders macht, was man sonst so kennt. Also es ist eben nicht wie jetzt bei Final Fantasy Tactics oder so, so eine Final Fantasy Story drumherum.
Stimmt, es gibt auch kaum Story. Nur diese kleinen Geschichten, die wir angesprochen haben.
Ja, es entwickelt sich halt die Story deiner Familien. Also du kannst da ja auch so Sachen rein interpretieren, wie du gesagt hast, du erzählst ja quasi deine eigene Geschichte, wenn du halt weißt, da ist jetzt der 60-jährige Regent, der kriegt jetzt halt eine junge Frau und so. Und wem vererbt er jetzt dieses Stück weiter? Man hat ja so eine Art von Geschichte, aber ist halt nicht dieses klassische Storytelling. Weil diese Charakternamen sind ja auch alle zufällig und so. Ja.
Was ich ganz putzig finde, ist, dass ja anscheinend ab einem bestimmten Tier durfte jeder Bäcker anscheinend einen Familiennamen und ein Wappen entwerfen. Mhm. Und die sind halt alle im Spiel. Du hast da noch die Wahl zwischen ernsthaften und albernen Namen, ob du beides nimmst. Und das finde ich halt echt putzig. Also nicht, also für dich als Spieler ist es nicht wirklich ein Mehrwert, außer dass du dir halt Wappen aussuchen kannst, die du cool findest oder Namen, die du cool findest. Aber als Bäcker fände ich das schon ganz nett.
Ist eine nette, wenn du dann deine Blutlinie findest.
Genau.
Und so. Und wenn du eben so ein Bäcker bist, kannst du auch auswählen am Anfang, dass du mit deiner Blutlinie quasi anfängst.
Ja.
Das ist schon ganz nett gemacht, ja. Schönes Side-Project, würde ich es jetzt mal nennen. Und weiß gar nicht, was es preislich kostet, weil ich, wie gesagt, ich habe für $20 damals das gebackt. Da war jetzt eine Steam-Version dabei. Fand ich jetzt völlig okay, den Preis, $20. Ich weiß aber nicht, was der Endpreis jetzt ist, wenn man nicht gebackt ist, weil ich es jetzt eben auch nur über das Xbox Live Gold gesehen habe. Weißt du auch nicht, gell?
Es sind weniger als $20. Ja. Ich habe, ja, wenn du noch ein bisschen quatsch, habe ich Steam gleich an. Dann sagt er mir.
Aber auch wieder typisch Double Fine. Voraussichtliche Lieferung September 2014 stand hier bei dem Kickstarter-Ding.
Und wann kam es auf PC raus?
Gute Frage. Das ist halt eins von diesen Sachen gewesen, die dann auch schon so Early Access und so. Hier steht Befragung verschickt 20. Februar 2015. Und Befragung hieß, glaube ich, welche Version ich will oder wann der Key da kam. Ich glaube, das war so Anfang des Jahres.
Also erst Juni kam es anscheinend raus, ja. Und kostet €20.
Ah ja, völlig. Also dafür ist es super.
Ja, es ist halt, also irgendwie hat Double Fine so eine komische Spielgröße entwickelt, die sonst so keiner macht. So, es sind keine großen Spiele, aber sie sind halt auch nicht wirklich klein. Das ist nichts, was du an einem Tag durchspielst oder so.
Nee,
genau, also weiß nicht, Stacking oder hier auch das Double Fine Adventure Broken Age. Das sind ja alles keine riesigen Spiele, aber auch nicht so richtig klein. Also so Mitteldinger macht sonst aber kaum jemand, habe ich das Gefühl. Hm.
Da haben die ihre Nische gefunden, auf jeden Fall. Und man sitzt schon einige Abende dran. Also ich habe etliche Abende jetzt da. Ich konnte es auch nicht so lange immer am Stück spielen. Also nach 3-4 Einsätzen war ich dann auch wieder so, okay, es reicht für heute.
Ja, und visuell bietet es halt einfach mal gar nichts. Muss man auch mal sagen, knallhart sagen. Also der Kampfmodus ist halt, also funktioniert, du kannst deine Einheiten grob unterscheiden. Zumindest siehst du, was für ein Kämpfer das ist und dann musst du halt gucken, okay, welche Haarfarbe das ist, das kannst du nicht einschätzen, das wird halt alles generiert. Aber sonst hast du halt tatsächlich nur diese Übersichtskarte, die du erwähnt hast und das war's eigentlich, mehr gibt's da nicht.
Ich finde im Kampf, also ich finde den Artstil, finde ich klasse. Das hat so einen Low-Poly-Comic-Look, aber so ein ganz eigener, ja, wie soll man sagen, es hat so einen eigenen, es ist nicht so ganz dieser typische Double Fine-Stil. Die sehen so ein bisschen vektorig aus, oder? Mit so,
ja,
mit so,
irgendwie
mit so
eckig
farbigen ist. Flächen. Ja. Aber ich finde es sehr, sehr cool gemacht irgendwie. Also mir gefällt der Look. Ich finde es nur auf dem Kampffeld selber manchmal, wenn dann so Leichen rumliegen von den Feinden, manchmal ein bisschen schwer, konnte ich es manchmal schwer auseinanderhalten. Wo ist denn jetzt noch einer, der steht? Weil du kannst die Kamera ja nur so im 90-Grad-Winkel drehen. Da muss man dann halt immer gucken, wo dieses Wappen quasi von dem Gegner noch ist. Weil so rein optisch konnte man es dann manchmal nicht so gut auseinanderhalten.
Ich habe manchmal echt Probleme zu gucken, welche Figuren jetzt in einer Reihe stehen. Weil manchmal, es gibt ja Angriffe, also zum Beispiel der Caperjack, der Nahkämpfer, hat halt einen Rammangriff.
Ja.
Da rennt er eine gerade Linie auf den Gegner zu. Und da dann blöd, wirklich sehen, okay, wo muss ich jetzt stehen? Hier? Oder kann der Gegner durch zwei von meinen Figuren gleichzeitig durchschießen? ist nicht so leicht zu sehen. Also da, es gibt keinen Button, der dann irgendwie das Grid einblendet oder so, dass du das
genau, kein Grid oder irgendwie sowas. Nee. Auch keine Minimap oder so, genau. Also sehr zweckgebunden, aber macht Spaß. Ein paar Tage macht es auf jeden Fall Spaß. Nochmal durchspielen, so wie du jetzt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, werde ich mir, glaube ich, schenken. Weil dafür bietet es mir, glaube ich, irgendwie zu wenig.
Ich verliere dauernd, insofern gebe ich vielleicht auch bald auf.
Aber ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage. Also so ein Massive Chalice 2 würde ich mir auf jeden Fall angucken. Wenn sie an diesen Konzepten weiterarbeiten und den Rundenkampf noch ein bisschen feilen, noch ein paar mehr Sachen rein, Missionstypen reinmachen, bin ich da auf jeden Fall wieder zu haben.
Eins würde ich auf jeden Fall gerne noch sagen, denn wenn man es tatsächlich schafft, einen Helden auf Level 10 zu kriegen, das ist das Maximum, dann ist das Spiel wirklich gut darin, dir das Gefühl zu geben, dass der wirklich mächtig ist auf einmal.
Warum?
Also, weil mit Level 10 schaltest du halt ja eine Eigenschaft frei, einen letzten Skill, der unglaublich mächtig ist. Also zum Beispiel, die Alchemisten haben dann doppelt so viele Granaten quasi.
Ah, das habe ich überall noch gesucht, wo ich die Granaten erhöhen kann.
Na, ja, du hast dann, also anstatt 5 hast du 10 und du kannst dieser Skill, dass du 2 in einer Runde werfen kannst, das kannst du jede Runde machen. Mhm. Also, und da die Dinger auf dem Level dann so viel Schaden machen, oder keine Ahnung, der Nahkämpfer kann dann 6-mal pro Runde angreifen oder sowas.
Krass.
Je nachdem, also immer wenn er einen killt, kann er nochmal angreifen und noch einen.
Ja, aber Level 10 ist dann auch meistens, dann haben sie schon so viel gekämpft und so, dass sie dann auch nicht mehr lang leben eigentlich, oder? Also Level 8 und 9 hatte ich ein paar, aber die sind dann auch relativ bald gestorben.
Es kommt halt drauf an, wie du vorher gespielt hast, wie hoch die Charaktere schon sind, wenn sie anfangen. Die darf schon, wenn du halt irgendwie einen Trainer hast, der einen hohen Level hat, dann geht das. Also ich hatte schon ein paar 10er.
Cool. Ja, wir sagen jetzt einfach Tschüss und dann können wir noch kurz was spoilern für die, die es gehört haben. Also kann man sich anschauen, macht Spaß, aber ist jetzt auch nicht so die Mega-Errungenschaft irgendwie, was Rundenstrategie angeht. Aber als Überbrückung für XCOM 2 auf jeden Fall tauglich.
Ja, also ich habe bisher noch kein besseres dieses Jahr gespielt, aber ich habe auch bisher kein anderes in dem Genre gespielt. Insofern ist meine Aussage da relativ wertfrei. Ich freue mich noch auf Invisible Ink. Habt ihr dafür schon
gepostet? Nein, das will ich auch noch spielen, ja. Unbedingt. Das schaue ich mir als nächstes an.
Vielleicht schauen wir uns da das nächste Mal.
Gut, wer jetzt noch dabei ist, Spoiler, möchtest du über das Ende noch reden?
Ja, gerne.
Ja, mach mal.
Ich fand die letzte Mission total super. Weil die letzte Mission ist die einzige Mission im Spiel, die tatsächlich was ändert.
Ja, endlich mal.
Genau, denn in der letzten Mission verteidigt man selber, anstatt dass man eigentlich alle Gegner sucht. Es kommen von allen Seiten Gegner, also es ist wirklich ein bisschen wie ein Horde-Modus und versuchen halt den Kelch, die Massive Chalice zu zerstören. Und ich hatte halt das Pech, dass, wie gesagt, ein paar davon waren disheartened, das heißt, die konnten nichts. Mhm. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich habe jetzt 300 Jahre gespielt im Iron-Man-Modus und jetzt verkacke ich in der letzten Mission, weil meine Leute einfach an einem Baum vorbeischießen würden. Und dann ist tatsächlich das erste Mal einer von mir gestorben. Und was dann passiert ist...
Hat dich zu Tränen gerührt.
Genau. Das wirklich Coole bei dem Spiel ist, und ja, also das ist jetzt ganz schlimmer Spoiler.
Ja, erzähl, wir sind ja im Spoiler-Bereich. Ja.
Genau. Sobald er starb, wurde er wiedergeboren als sein Vater. Und wenn der stirbt, wird er als der Großvater. Das heißt, umso länger du halt eine Blutlinie gepflegt hast, umso mehr Leben hast du.
Ah Mann, siehst du, habe ich Pech gehabt. Bei mir ist keiner gestorben in der Mission.
Ah, alles klar. Weil das war halt total irre, weil plötzlich waren die ganzen Luschen weg und ihre Opis und Großväter, die halt viel, viel besser waren und Mütter und Omis, waren dann halt plötzlich auf dem Schlachtfeld.
Das ist
und,
ja geil.
Ja, und das war total irre. Ich dachte so, wow, weil es kamen ja unglaublich viele Figuren da angerannt und ich hatte halt total beschissene Team am Ende, weil meine super Leute alle vorher gestorben waren.
Ja, dann hatte ich, glaube ich, aus Versehen einen Cheat-Modus quasi erwischt, aus Versehen, weil ich habe, ja, wie gesagt, die letzten 20, 30 Jahre alle Länder drumherum wegsterben lassen, weil ich nur noch geskippt habe, die letzten Kämpfe. Also ich glaube, die letzten 50 Jahre habe ich nur noch geskippt. Okay. Dann habe ich zweimal noch das Lager verteidigen müssen, weil das kannst du nicht skippen, weil dann wirklich keine Länder mehr drumherum waren. Ich wollte halt gestern Abend noch das Ende sehen. So.
Ja.
Und dann kam die letzte Mission. Und das Einzige, was ich noch hatte, waren einen Nahkämpfer und 4 Alchemisten.
Okay.
Und das war perfekt für diese Mission.
Ja, um den Chalice rum standst, ja, und geschmissen hast.
Da waren vier so Lanes und ich habe einfach diese Granaten geworfen. Und das Geile war, das war zum ersten Mal hier, ich konnte ja mit diesen Alchemisten dann zum Krug gehen und da wieder auffüllen.
Genau,
das heißt,
das
ich hatte
auch nur in der Mission.
Ja, ich hatte unendlich Granaten und ich habe halt 3-4 Feinde mit einer Granate immer weggeballert, weil die halt jedes Mal schon so 50-60 Schaden gemacht haben. Und es war überhaupt gar kein Problem und deswegen ist da gar keiner gestorben in der Mission. Aber das ist ja total geile Feature, dass dann die Eltern da kommen.
Ja, das haben wir auch
total. Habe ich nicht gesehen, ja.
Und vor allem, ich habe die Mission dann so gelöst, ich hatte ein paar Nahkämpfer, die diesen Kriegsschrei quasi hatten. Mhm. Wo dann alle Gegner in Sichtweite den angreifen und dann haben die natürlich alle den. So habe ich das dann regeln können. Und wenn du da davon halt, also der Skill braucht irgendwie 3 Runden, um sich wieder aufzuladen, aber wenn du 3 von den Jungs hast, kann einer halt immer schreien, sodass der gleich halt in Ruhe.
Cool. Das war. Davon hätte ich mir mehr gewünscht, Herr.
Klar. Also, und ich denke, wenn sie einen Nachfolger machen, werden sie da auch was variieren. Mal gucken, ob sich's gelohnt hat für die.
Ja. Schönes Ding. Gut. Dann danke ich dir für deinen Besuch. Wer jetzt noch zugehört, die Leute sind ja eh schon weg jetzt.
Ja, stimmt.
Und wie geht's dir sonst so? Das war ja unter uns.
Ich gehe jetzt baden.
Sehr schön. Im Massive Chalice, im Kelch.
Da passieren merkwürdige Sachen, wenn man da baden geht. Das waren ein paar
Ereignissen. Das war auch so ein bisschen Mystery, gell? Manchmal habe ich Leute in den Kelch gelegt, dann waren sie irgendwie wieder gesund, manchmal waren sie einfach weg.
Ja. Oh, hattest du jemals eine Time Fist? Die Waffe?
Ja, in der vorletzten Mission oder so habe ich einen Feind in die Zukunft geschickt.
Gut, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr passiert, weil der Gag ist, wenn du es halt früher entwickelst, die Waffe, dann kommen in spätere Missionen halt die Gegner, die du in die Zukunft geschickt hast, wieder.
Ah, der kam direkt nach 2 Runden bei mir wieder.
Ah, okay, nee, da sonst ist es halt ein paar Missionen später.
Oder? Oh, es ist fies, dann
kommt. Ja, und dann denkst du so, ah, alles und plötzlich pumpt neben dir halt so ein riesen Vieh auf. Also, das
war. Aber eine geile Idee, diese Waffe, oder?
Ja, so, und der, also das Ende selber, also den Abspann fand ich dann halt auch ein bisschen, also ganz coole Wahl halt. Das ist halt eben im Endeffekt dann doch alles für einen Arsch war, was du gemacht hast. Außer, dass du 300 Jahre für Frieden gesorgt hast.
Ja, wobei es ja irgendwie fast schon so ein bisschen absehbar war, oder so?
Ich hatte gehofft bis zum Ende, dass es tatsächlich ein Happy End gibt, aber ich bin auch sehr...
So History Repeating, so nach dem Motto, ne? Ja, aber ich hätte auch jetzt nicht gedacht oder erwartet, wie es groß anders aufhören könnte.
Ja, also ich hatte auch nicht gehofft, dass sie jetzt irgendwie aufklären, was die Cadence sind oder so. Nee. Ich hatte nur gehofft, dass es nicht irgendwie eine Metapher ist oder irgendwas. Das finde ich mal doof.
Gut. Alles klar. Dann danke ich dir und bis bald.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.